Hi, mein Name ist Fanny Kratzer. Ich bin die Leiterin der Kreisvolkshochschule Weimarer Land und heiße euch recht herzlich willkommen zu meinem Podcast Praline oder Knackwurst. Ja, worum geht's eigentlich? Also ich freue mich auf nette Gespräche mit Menschen aus der Region hier und hoffe, dass wir viele neue Dinge entdecken, vielleicht auch was lernen werden. Und am Ende steht die nicht ganz ernst gemeinte Frage, Praline oder Knackwurst?
Praline oder Knackwurst? Der unterhaltsame Break für zwischendurch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praline oder Knackwurst. Heute freuen wir uns, eine besondere Stimme aus der Theaterwelt begrüßen zu dürfen, Dascha Trautwein. Hallo Dascha.
Hallo.
Schauspielerin am Deutschen Nationaltheater in Weimar. Und ich will dich mal kurz vorstellen. Bitte korrigier mich, wenn ich irgendwas sage, was nicht stimmt.
Da bin ich mal gespannt.
Genau, also du bist, wie ich schon gesagt habe, fest etabliert im Moment im Nationaltheater in Weimar und bist in Uralsk geboren. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, Ural, ne? Oder der deutsche Name?
Nee, es ist der kasachische Name, Ural.
Ach, das ist der kasachische,
okay. Ja. Auf Russisch dann Uralsk.
Ah, alles klar. Du hast eine schauspielerische Ausbildung in Essen absolviert an der Folkwang-Universität der Künste.
Genau, Folkwang.
Ja. Folkwang.
Mhm. Ja.
Ist das ein Name, oder?
Folkwang ist eine nordische Göttin, die Künste vereinte. Und diesen Gedanken hat Folkwang aufgenommen. Deshalb kann man da eigentlich alles studieren. Also alles, was mit Kunst zu tun hat, kann man da studieren. Und das, genau. Und nach Möglichkeit auch, dass die Künste sich dort auch schon verbinden.
Und du hattest dann, du warst schon an verschiedenen Theaterhäusern engagiert, zum Beispiel in Recklinghausen, in Aalen und hast eine erste dauerhafte Anstellung im Nationaltheater Mannheim gehabt, wo du einige Aufführungen natürlich auch durchgeführt hast. Und du hast dort auch einen Preis gewonnen, nämlich den Arnold-Petersen-Preis 2009. Mhm. Möchtest du dazu noch was unserem Publikum sagen?
Das ist ein Preis. Arnold Petersen lebt leider nicht mehr. Der war ja schon zu dem Zeitpunkt schon sehr alt. Er war ein langjähriger Intendant in Mannheim und hat irgendwann mal diesen Preis gestiftet an junge Nachwuchskünstler aus dem Nationaltheater Mannheim, die also aus allen Bereichen, und das wird jährlich verliehen. Und ja, da habe ich den auch bekommen in dem Jahr für Jungfrau von Orléans hauptsächlich und auch so andere. Also es war jetzt nicht auf ein Stück konzentriert, sondern
für dein Engagement, für deine Leistung insgesamt.
Genau.
Und du bist seit der Spielzeit 2015, 2016 in Weimar.
Mhm, genau.
Und hast dort natürlich schon in unendlich vielen Rollen brilliert, würde ich sagen. Und bist nun immer noch da. Aktuell in welchen Stücken zu sehen?
Aktuell Zauberberg haben wir jetzt gerade wieder aufgenommen. Die Jahre, Kabarett. Jetzt muss ich nachdenken. Gerade aktuell proben wir noch Drei Schwestern, wo wir am 29. November Premiere haben. Da bin ich auch dabei. So schnell komme ich nicht hinterher.
Ballhaus?
Ballhaus, genau, richtig. Kann aber nicht wahr sein, haben wir jetzt schon Premiere gehabt. Hamlet ist schon abgespielt.
Das kalte Herz?
Ist auch schon abgespielt.
Auch schon abgespielt?
Ja.
Okay. Na, dann sagen wir und so weiter und so fort.
Meister Margarita natürlich.
Genau, das kommt auch wieder.
Ja, ab Januar.
Ab Januar, genau. Und so weiter und so fort.
Genau, das ist das, was mir so schnell einfällt.
Genau. Dascha, wir haben eine Gemeinsamkeit, die ihren Höhepunkt im Dezember findet. Und zwar machen wir zusammen, also du mit deiner Band, die du vielleicht gleich nochmal vorstellen kannst, eine Veranstaltung zur pluralen Gesellschaft, zur Vielfalt, zum Aufeinanderzugehen, miteinander sprechen. Bei uns, wir machen das im Rahmen unserer Arbeit der politischen Bildung, weil wir einfach möchten, dass viele Leute sich überwinden und miteinander ins Gespräch gehen. Wir haben gemerkt, viele sind so verhärtet oder die Fronten sind verhärtet und es fällt total schwer, dass Leute wieder ins Gespräch gehen. Und das wollen wir mit so einem, ich sag's jetzt mal so, internationalen Abend einfach mal ein bisschen auflockern. Wie Was möchtest du noch ergänzen zu dieser Veranstaltung? Vielleicht zu den Valentines und
ja,
hast du was fragen?
The Valentines, das The ist Valentine's. Genau. Es ist eine Band und wir hatten letztes Jahr schon zum Valentinstag, also liegt ja nah, ein Konzert gemacht. Und es hat uns sehr, sehr großen Spaß gemacht und dann werden wir jetzt ein etwas anderes Programm natürlich machen, weil Liebe verbindet zwar und wenn alle Menschen sich eigentlich eher mit Liebe begegnen würden, dann gäbe es wahrscheinlich einen oder anderen Krieg nicht. Und da wollen wir so ein Come Together, also unter dem Motto Come Together, mal so international, das hast du schon angedeutet, also es wird auch international in den Liedern auch wieder gespiegelt, das, was wir an Sprachen irgendwie mitbringen können oder beherrschen oder vielleicht auch angelernt haben.
Was bringt ihr denn so an Sprachen mit?
Jetzt für den 15. Mhm. Es wird was auf Spanisch geben, auf Italienisch, auf Russisch, auf Ukrainisch, auf Französisch, auf Arabisch.
Das sind ja schon einige Sprachen.
Ja, da sind wir auf jeden Fall bemüht, dass wir das gut hinkriegen. Genau. Ja. Und unter diesem Motto machen wir jetzt noch ein Programm zusammen, was natürlich du hast ja richtig gesagt, mit Handreichen, weil die Situation gerade natürlich, das kriegt ja jeder mit, ist dann doch sehr angespannt. Also ob das jetzt das Weltgeschehen betrifft oder auch politische, innenpolitische Situationen in Deutschland oder auch in Thüringen. Und da ist natürlich einfach nur übereinander herzuziehen und zu schimpfen, ist vielleicht jetzt nicht mehr so richtig angebracht, sondern vielleicht doch mehr zuhören und ja, wenn es möglich ist, einander verstehen natürlich. Also warum ein Mensch das denkt oder warum er die Partei wählt oder keine Ahnung, warum er zu bestimmten Dingen greift. So.
Ja, da bin ich ganz bei dir, dass ich denke, dass es wichtig ist, dass man zumindest versucht, die Perspektive des anderen einzunehmen. Man muss ja nicht übereinstimmen, ne? Aber dass man zumindest sich den anderen mal anhört und ein bisschen drüber nachdenkt und bestenfalls miteinander ins Gespräch geht, in ein konstruktives, wäre natürlich noch wünschenswert, ne? Weimar ist ja als Stadt mit großer kultureller Geschichte bekannt und das Theater in Weimar hat ja einen historischen Kontext. Wie denkst du, hat sich das Theatermedium deiner Meinung nach verändert, um die heutige gesellschaftliche Fragen zu behandeln? Also mir fällt da jetzt zum Beispiel das Stück Volksfeind ein. Mhm. Wie denkst du, wie ist die Rolle des Theaters da?
Eigentlich eine ganz wichtige auch, also das ist ja auch wünschenswert und das versuchen wir ja auch immer. Wir können natürlich die Gesellschaft, also man kann die Gesellschaft nicht verändern. Im besten Fall erreicht man jemanden, einzelne Personen, die vielleicht etwas angeschaut haben. Es kann auch andere, also Kunst im Allgemeinen, also es ist nicht nur Theater als Medium. Wir können die Welt nicht komplett verändern, aber man kann vielleicht die Sichtweise zeigen und dadurch zum Nachdenken anregen und dass die Zuschauer im besten Fall etwas mitgenommen haben, was sie entweder aufwühlt im positiven oder im negativen Sinne, worüber sie so nachdenken können oder was hat das denn mit meinem Leben zu tun? Also mir geht's zumindest so, wenn ich mich mit Kunst beschäftige oder wenn ich auch andere Kollegen auf der Bühne sehe, andere Stücke oder auch andere Kunstrichtungen, dass man automatisch natürlich so eine eigene Folie drüber legt. Was hat das mit mir zu tun? Also bin ich denn jetzt in dieser Situation wirklich, würde ich mich dazu genauso verhalten oder nicht? Und das reicht ja schon eigentlich, dass man sich damit beschäftigt. Also wenn es einen im besten Fall nicht kalt lässt, sondern selbst wenn es einen aufregt und man total aufgewühlt nach Hause geht und denkt, was habe ich denn da jetzt für einen Mist gerade gesehen oder hat es trotzdem etwas ausgelöst? Also wir haben natürlich die Erfahrung, dass es meistens positiv ist, was sie dann auslösen, aber Volksfeind ist ein gutes Beispiel. Da hatten wir auch eine Publikumsdiskussion gehabt, die sehr interessant war, wo es sowohl unfassbar viele Komplimente in unsere Richtung kamen, dass also sogar wir sind stolz auf unser Theater in Weimar, dass das so mit dem Thema umgeht oder überhaupt politisch sich damit auseinandersetzt. Und die andere Seite war, dass natürlich jemand gesagt hat, also ich habe diesen Mist die ganze Zeit vor der Haustür, ich will das jetzt nicht auch noch im Theater sehen. Wir können ja aber nicht immer singen und tanzen. Wir müssen ja auch mal ein bisschen was anderes machen.
Wie findest du denn so generell, ist das Weimarer Publikum so gesellschaftlichen, politischen Themen gegenüber aufgestellt?
Also meine Erfahrung eben, also die politischste Erfahrung war tatsächlich dann eben mit dem Volksfeind. Und ich fand diese Publikumsdiskussion wirklich spannend. Und hätte mir fast gewünscht, dass wir öfters solche Diskussionen haben, weil man dann unmittelbar in Kontakt mit dem Publikum tritt und den Fragen ausgesetzt ist. Und da kann man auch wirklich diese Reflexion dann sehen oder spüren. Das könnte häufiger kommen, damit wir, glaube ich, ein besseres Bild so bekommen. Ansonsten, ich habe gerade, vielleicht haben wir gerade eine gute Zeit, ich weiß es nicht. Also irgendwie sind sie sehr aufgeschlossen.
Also Kabarett ist ja auch sehr politisch.
Ja.
Ne? Da es wird ja auch sehr deutlich im Stück dargestellt. Schade, dass es abgespielt ist.
Nee, ist noch nicht abgespielt.
Nein,
es liegt nur auf Eis.
Ach, es liegt nur auf Eis. Na, dann hoffe ich, dass das Eis bald schmilzt.
Absolut. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es vor allem so kurz vor der Landtagswahl oder eigentlich wäre es immer noch Stück der Stunde, aber im Vergleich zu Volksfeind ist abgespielt, aber Kabarett ist nicht abgespielt und es kommt irgendwann mal. Ja. Hoffentlich bald.
Ja, da freue ich mich sehr.
Ja.
Naja, gut. Also kann man schon mal festhalten, dass in Weimar, also es ist möglich, politische Stücke zu zeigen und sie werden zumindest vom Publikum angenommen.
Ja.
Und ja, man geht zumindest nachdenklich nach Hause.
Ja, und also es kommen ja auch durchaus Rückmeldungen, die das dann wirklich uns bestärken in dem, was wir da tun. Also das ist schon gut.
Gibt es eine Rolle, die dich besonders geprägt hat in deiner bisherigen Karriere?
Ja, es sind ganz viele, glaube ich. Auf unterschiedlichen Wegen natürlich. Also Jungfrau von Orléans fand ich schon ganz toll. Also das war so ein großer Schritt irgendwie, weil ich das auch irgendwie immer spielen wollte, dass es gehört da so eine, also es gibt ja nicht so diese Frage, was ist deine Lieblingsrolle, schwer zu beantworten oder was wolltest du schon immer mal spielen, das ändert sich so nach der Lebenslage, genau, so, ja, das ist so jetzt gerade im Moment und das war auf jeden Fall eine von den, also die Jungfrau von Orléans, Jeanne d'Arc, weil ich diese Geschichte so unfassbar fand und die eigentlich nach wie vor aktuell zu lesen ist. Ansonsten, also Sally Bowles finde ich auch, das ist, da liegt mir schon sehr viel an ihr und ich mag sie auch sehr gerne und auch wenn sie sich dann eben in dieser Situation eben so entscheidet, dass man denkt, Mensch, das hättest du lieber anders machen sollen. Aber trotzdem habe ich sie ganz doll lieb.
Ja.
Und es gibt natürlich andere Rollen, die dich einfach nur so prägen, indem dann, also musikalisch gesehen zum Beispiel war dann doch die Drei-Groschen-Oper mit der Polly, weil es einfach eine sehr, sehr große musikalische Produktion war, die mich noch vor neuen Herausforderungen gestellt hat damals. Also die hat mich selbstverständlich weitergebracht.
Gibt es irgendwas, was dir auf der Bühne oder auch hinter den Kulissen in Erinnerung geblieben ist, so eine besondere Erinnerung?
Jetzt bei
irgendwo generell jetzt nicht von dem, worüber wir gesprochen haben.
Naja, was natürlich immer so ein Punkt ist, Bühnenunfälle.
Schon welche erlebt?
Ja, absolut. Im schlimmsten Fall war es tatsächlich, es war auch in Mannheim mit meiner Kollegin zusammen, wir sind zusammengestoßen bei der Vorstellung. Irgendwie, keine Ahnung, 28 Mal ging alles gut und beim 29. Mal sind wir zu heftig aufeinander losgestürmt. Was ihr wollt, war das tatsächlich. Also was demnächst bei uns auch wieder stattfindet. Und da sind wir so doll miteinander zusammengestoßen, dass wir beide einen Cut am Auge hatten. Beide waren völlig schockiert und ich guckte sie an, habe gesehen, dass sie blutet, war erschrocken und dachte, ich habe meine Kollegin gerade hier verletzt. Sie guckte mich wahnsinnig erschrocken an und dann habe ich irgendwann, wir haben aber weitergespielt, weil also irgendwie Adrenalin und Konditionen und obwohl wir eine kleine Gehirnerschütterung davon bekommen haben, haben weitergespielt und ich guckte nur in die Menge, also meine anderen Kollegen, die guckten mich völlig entsetzt an und dann guckte ich an mir runter und dann habe ich gesehen, dass ich auch voller Blut bin Und dann kam bei mir langsam so, sickerte, ach so, bin ich das auch? Und wir haben beide nicht gecheckt, dass wir beide eigentlich bluten. Und ein älterer Kollege, der dabei war, hat nur gedacht, Mensch, das habe ich irgendwie nie gesehen, dass wie schön das aussieht, dass da jetzt gerade so aus dem Auge Blut rausläuft, was die Maske da gemacht hat. Und das hat einfach so, also im Publikum hat es auch keiner geschnallt, weil das ist halt das Fatale eigentlich, wenn du echt blutest oder Kunstblut ist, das wird das Publikum ja nicht sehen. Und genau, also das war sehr interessante Erfahrung, dass wir jetzt einfach das ganz lange Zeit, also wir haben es auch zu Ende gespielt, blutend.
Wie sich das für Profis gehört. Ne?
Genau, also es war schon relativ am Ende des Stücks, ja. Und danach sind wir händchenhaltend in die Notaufnahme und mit blutigem Auge und haben gesagt, wir haben einen Arbeitsunfall. Da haben sie uns natürlich angeguckt. Also solche Geschichten gibt's natürlich, das ist jetzt ein Beispiel.
Ja. Hast du bestimmte, also Rituale und Vorbereitungen, die dir helfen, dich auf eine Rolle auf der Bühne vorzubereiten?
Vor der Vorstellung meinst du oder bei einem
vielleicht erstmal generell so in eine Rolle reinzukommen und dann auch bei einer Vorstellung direkt davor. Wenn du so eine intensive Rolle hast, wo man sich so erstmal vielleicht reindenken muss, ich weiß nicht, gibt also ich stelle mir vor, es gibt so Rollen, die in die schlüpft man schnell rein und bei anderen dauert es ein bisschen.
Ja, gibt's auf jeden Fall. Also ich glaube zuallererst, also bei mir persönlich zumindest mal, ist das immer erstmal inhaltlich, also was das ist. Also weil das ist ja erstmal das, was wir haben. Wir haben einen Text. Alles andere entsteht ja erst überhaupt bei der Arbeit. Und anhand von diesem Text kann man ja eigentlich, erspürt man erstmal überhaupt, wer ist das eigentlich, die da spricht? Warum spricht sie so? Natürlich ist das, also je besser die Autoren dir schreiben, desto spannender ist es. Aber da erst überhaupt zu verstehen oder wie kommt jemand dazu, das zu tun oder das zu sagen? Also Schritt für Schritt tatsächlich. Also erstmal aus dem Inhalt heraus, dann spielt natürlich auch eine Rolle, was für ein Konzept das ist. Also bei Meister Margarita zum Beispiel ist es finde ich ein gutes Beispiel, weil das Konzept von außen körperlich so viel vorgibt oder von aus uns rauskitzelt, dass sich dadurch etwas gebildet hat, etwas gewachsen ist oder geboren ist, was ich natürlich beim Lesen jetzt gar nicht so, also das kann ich gar nicht überblicken am Anfang. Das ist erstmal muss man das kennenlernen, also diese neue Figur. Und das passiert am ehesten erstmal über den Text, über den Inhalt und dann kommt der Körper dazu beim Spielen, bei den Proben. Und so geht das. Also das ist, glaube ich,
tastet man sich aneinander.
Genau, genau. Und dann kann man überlegen, wie krass ist diese Figur oder dieser Mensch. Also was funktioniert hier? Wie weit geht das? So. Und das macht natürlich immer Spaß. Also auch mal übers Ziel hinauszuschießen, weil dann weiß man, das war jetzt zu viel. Das wird sie wahrscheinlich nicht machen. Und bei den Vorstellungen, ja, also es kommt auch natürlich auf die Vorstellung an. Oder auf die Größe der Rolle, aber grundsätzlich bin ich eine große Verfechterin davon, sich wirklich ordentlich warm zu machen. Also körperlich, stimmlich, Text hat man vorher schon sowieso zu Hause mal durchgemacht. Und also man ist dann doch schon dann, also für jede Vorstellung dann doch immer ganz viel beschäftigt.
Also jetzt erklär mal, wie machst du dich vorher warm?
Naja, also Körper aufwärmen, also Dehnübungen oder auch, also je nachdem, also kann man auch erstmal wirklich sich warm laufen und dann sich kneten, abklopfen, ich weiß nicht, die Stimme warm machen. Meistens mache ich beides gleichzeitig. Einen oder anderen Spagat mal nochmal probieren, ob alles noch geht. Aber
ob's noch geht.
Ja, ja, das ist aber tatsächlich also, nie ein Problem.
Das ist natürlich voll krass, ne? Also beim Ballhaus meinetwegen, ne? Da, also, oder auch bei Silly Bowls. Das geht ja mal ganz schnell ins Spagat und dann geht's weiter. Ohne dass es irgendwie dir Schmerzen zu bereiten scheint oder so, ne?
Nein, nicht annähernd. Ja. Das kann ich sogar unaufgewärmt tatsächlich.
Und hast du noch irgend so ein Ritual, kurz bevor es losgeht, irgendwo, keine Ahnung, dran klopfen oder
irgendwas? Ach so, diese typischen Schauspieler-Aberglauben.
Ja.
Nee, die habe ich gar nicht tatsächlich. Also so dieses nicht pfeifen auf der Bühne oder meinst, also ganz, habe ich mal früher irgendwie gesehen, dass jemand so beim Rausgehen nochmal den Boden berührt, so wie die Fußballer den Boden nochmal küssen, bevor sie rausgehen. Nee, das habe ich nicht. Es ist oft, wenn ich vorher, ich habe gerne ein bisschen mehr Zeit vorher, also vor der Vorstellung, also ich mag es nicht gerne irgendwie Viertelstunde vor Vorstellungsbeginn kommen und schnell in die Maske und schnell auf die Bühne. Das ist mir zu stressig. Ich habe lieber, ich will da ankommen und diesen, ja, also Transformation, ich weiß es nicht, das ist vielleicht ein bisschen zu groß gesagt, aber durch das Aufwärmen, durch die Maske, die man dann hat und anziehen und so, dass dann ist der Alltag schon abgelegt. Und genau, und ansonsten Konzentration. Ich bin da tatsächlich einfach, erstmal habe ich mich dann warm gemacht und dann geht's in inneren Zoom.
Was mich mal interessiert, wie wird denn entschieden, also kommt jetzt ein neues Stück, wie wird denn entschieden, wer welche Rolle spielt? Also wer jetzt die Hauptrolle spielt, wer jetzt eher andere Rollen spielt, wie wird denn das zugeschrieben, wird das ausgelost oder keine Ahnung, sag mal, jetzt haben wir Faust, ne? Jetzt gibt's dann drei Protagonisten und Protagonistinnen, die sich für die Hauptrolle empfehlen wollen. Und dann?
Dann machen sie Schnick, Schnack, Schnuck und dann erscheinen sie. Nein, es ist tatsächlich, also wir als Schauspieler entscheiden da eigentlich gar nichts. Also man kann nur höchstens einen Wunsch anbringen und sagen, diese Rolle wollte ich schon immer mal spielen. Und hier am Haus ist es zumindest so, dass es gehört wird, ob das dann umgesetzt wird oder nicht. Es ist, da spielen einfach andere Faktoren auch mit rein. Und ansonsten ist es natürlich die Leitungsebene mit der Dramaturgie zusammen, mit dem Regisseur natürlich, mit dem jeweiligen, die setzen dann die Besetzung. Also die gucken auch natürlich, wer hat jetzt gerade, also dass zum Beispiel nicht die Kollegen dann drei Hauptrollen in der Spielzeit haben und die anderen haben aber irgendwie nicht wirklich nur so im Hintergrund irgendwas gespielt. Also da sind sie schon bemüht, dass wir alle so gerecht verteilt unsere Aufgaben bekommen. Aber genau, also die schauen mit dem Regisseur zusammen und schlagen vor und sagen, also die Leute hast du gerade zur Verfügung, oder der Regisseur sagt vorher schon, aber die oder deren will ich unbedingt haben. Und so setzt sich das zusammen. Aber wir haben da eigentlich überhaupt keine Mitsprache.
Gar keine Mitsprache?
Eigentlich nicht, nein.
Das hat mich irgendwie schon immer mal so interessiert, wie es jetzt kommt.
Es wird oft gefragt tatsächlich, aber es ist jetzt nicht so, dass wir sind ja als Ensemble fest an diesem Haus. Also wenn du als Gast bist, dann wird dir eine Rolle angeboten, da kannst du sagen, ja, will ich oder will ich nicht machen. Oder wie dringend muss ich das finanziell jetzt annehmen? Ansonsten hast du da natürlich viel mehr die Möglichkeit, dann ja oder nein zu sagen. Du hast natürlich die Möglichkeit, auch im Ensemble nein zu sagen. Gibt's ja auch immer wieder mal, also eher selten natürlich, weil man kann ja nicht dauernd irgendwas abschlagen, weil, wie gesagt, wir haben ja eine Flatrate quasi, ja, im Vertrag. Wenn es gar nicht geht, dann sagt man, okay, sorry Leute, ich muss raus, ist nicht gar nicht meins. Oder meistens ist es so, dass man irgendwie aus unterschiedlichen Gründen irgendwie in der Konstellation vielleicht nicht ganz klarkommt oder aus persönlichen Gründen überfordert ist oder übermüdet. Kann ja auch passieren. Aber eigentlich, ja, es wird von oben entschieden und
dann ist es so.
Genau. Aber natürlich, den liegt auch sehr viel daran, dass wir auch glücklich sind mit dem, was wir da tun.
Ja, ja, sicher. Also man hat zumindest den Eindruck, dass das doch alles recht einvernehmlich läuft, ne? Dass diese Zuordnung oder Zuschreibung der Rollen, dass das doch oftmals sehr passend ist. Also ich habe jetzt gelernt, bevor wir jetzt in dem Podcast sind, Dasha, dass du keine musikalische Ausbildung durchlaufen hast, obwohl das im Internet steht. Also glaubt nicht alles, was im Internet steht.
Nein. Also ich habe es nicht reingeschrieben. Ich weiß nicht, wer das war.
Genau. Aber dennoch ist besonders bei dir sehr offensichtlich, dass du eine hohe Affinität zur Musik hast, dass du super musikalisch bist und das natürlich gut mit der Schauspielkunst kombinierst. Erzähl doch nochmal, wie kam es denn dazu oder wir hatten schon gesagt, bei welchen Inszenierungen du deine musikalischen Fähigkeiten zeigen konntest, zum Beispiel Kabarett. Aber eigentlich sind es ja viele Stücke, ne, wo John Lennon aktuell. Wie konntest du deine musikalischen Fähigkeiten im Laufe deiner Karriere steigern?
Ich bin tatsächlich sehr spät eigentlich zur Musik gekommen. Also die war schon immer da. Also allein schon, dass in meiner Familie irgendwie dauernd Musik gemacht wurde und ich irgendwie als Kind vielleicht im Chor mitgesungen habe oder so. Aber ich selber als Solistin quasi erst. Ich glaube, ich habe ganz lange mich auch gar nicht getraut und irgendwie dachte, es ist ja irgendwie, alle anderen können es eh besser. Und durch die Schauspielschule, da war es endgültig so, man musste ja natürlich dann, also es gehört zu der Abschlussprüfung, dass man auch musikalischen Teil ablegen kann. Und da, das war natürlich ein bisschen fatal, weil zu dem Zeitpunkt waren die Kürzungen an den Hochschulen so stark, dass bei uns der Musikunterricht irgendwie nur auf das letzte Jahr reduziert wurde, was natürlich fatal war für alle, die nicht musikalisch genug sind, dass sie mussten irgendwas halt präsentieren, irgendeine Art halbgesprochenen Chanson oder irgendwie, was man als Schauspieler zum Glück ja gut verkaufen kann, auch wenn man nicht singt. Und die anderen, die halt musikalisch genug waren, die konnten dann doch in der Kürze der Zeit was rausschlagen. Und ich weiß noch, bei der Abschlussprüfung, als ich dann gesungen habe, dass ganz viele danach kamen und sagten, ach Mensch, du kannst ja singen. Und ich dachte so, ja, irgendwie, es macht eigentlich wirklich Spaß. So. Und dann war ich ja schon im Beruf quasi und dann kam erster musikalischer Abend, bei dem ich bin tausend Tode gestorben, dass ich da jetzt singen muss. Und wahnsinnig aufregend, habe aber gemerkt, dass das sehr gut funktioniert und die Leute meine Stimme mögen und dass ich nicht völlig daneben bin in dem, was ich tue. Und da bin ich plötzlich auf den Geschmack gekommen tatsächlich, dass mir das doch sehr viel Spaß macht. Und da hat es einfach weiter in den Lauf genommen. Also nächstgrößere Produktion war dann eben dann Dreigroschenoper, weil es wirklich, also auch in der Originalhöhe zu singen so hoch, eine große Herausforderung gewesen mit der Band dann auch richtig und nicht nur am Klavier mit so einem kleinen musikalischen Abend. Und gipfelte natürlich dann endgültig dann in Sally Bowes, also wo es wirklich dann komplett mit den Profis quasi, genau. Also nicht nur ein Schauspieler musikalischer Abend, wo man sich so retten kann, sondern mit den Opernsängern und
ist ja ein spartenübergreifendes.
Genau. Bild, ne? Genau. Und das sind so die groben Schritte, glaube ich, in denen das, plus natürlich die Rambazamba, die dann über die Jahre einfach weiterhin uns, glaube ich, auch viel Erfahrung gebracht hat.
Ja.
So.
Ja. Gibt es eigentlich Momente, in denen du dir wünschst, ganz was anderes zu tun?
Als das, was ich gerade tue? Aber die haben leider trotzdem alle was mit Kunst zu tun. Also ich glaube, aus der Nummer komme ich, glaube ich, nicht raus. Also ich kann mir nicht vorstellen, glaube ich, was völlig anderes zu machen. Also wenn, dann sind das eher so Fantasien oder Wünsche, die dann aber trotzdem irgendwie peripher immer was mit Kunst zu tun haben.
Was liebst du denn an deinem Job?
Also abgesehen davon, dass ich wirklich gerne auf der Bühne stehe und mit allen meinen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, das performen kann und darf, das liebe ich wirklich sehr, dieses Verausgaben auf der Bühne. Also ich langweile mich, wenn ich zu wenig zu tun habe in dem Sinne, dass ich da nur an der Seite stehe und vielleicht drei Sätze sage, die auch körperlich nicht angebunden sind. Also diese Art, das ist, also gehört ja manchmal auch dazu, ist ja klar, das gehört auch zum Job, aber so von dem, was ich lieber mag, ist eher so wirklich, wenn wir vor allem gemeinsam auch, das macht nämlich auch einen Riesenspaß eigentlich. Ich mag nicht so sehr eigentlich so komplett alleine Abende. Ich hatte ja so einen Abend gehabt, wo ich mit einer Musikerin zusammen haben wir einen Abend gemacht und das ist dann doch, also irgendwie ist es gut, wenn man so gemeinsam die Dinge macht und wenn es auch, so wie bei Meister Margarita zum Beispiel, weil wir da wirklich als Gruppe mit diesem Buto-Workshop und mit diesem Körper, mit dieser Körperlichkeit einen Abend gestalten, der so einen Sog hat und den nicht aufhört, von der ersten Sekunde bis zur letzten, bis wir es gespielt haben. Und da kommt man auch gar nicht raus und diese gemeinsame Verausgabung, die finde ich irgendwie auch ganz toll.
Also auch so, wenn du sagst, so Verausgabung und das Gemeinsame, ist auch so ein bisschen, dass man sich spürt dann, ja, dadurch, dass man sich so komplett körperlich auch verausgabt, also mental, aber auch physisch, dass man dann irgendwie auch immer nah bei sich selbst ist dadurch.
Naja, es ist so ein bisschen, ich denke oft, also wenn mich das nichts kostet auf der Bühne, ich weiß nicht, warum sollten die Zuschauer das eigentlich anschauen? Ja. Also das ist irgendwie, es muss ja schon irgendwas, also nicht nur, also es ist jetzt, ich will jetzt nicht runterbrechen auf, die haben ja schließlich irgendwie dafür Geld bezahlt, also muss was geboten werden, so ist es nicht. Also ganz Zirkuspferdchen bin ich dann dort nicht, aber das spielt irgendwie eine Rolle. Also das ist was Besonderes ist, mhm. oder? Es ist nicht so, da, also ich spüre mich auch bei den Proben. Also Proben machen genauso viel Spaß eigentlich, dass man dann erstmal, wenn die Möglichkeit besteht, natürlich das nicht so ganz, also wenn wir nicht so viel Zeitdruck haben, dass man so ausprobieren kann und eben, wie ich schon sagte, übers Ziel hinausschießen vielleicht, um dann festzustellen, ah, das war jetzt zu viel, da müssen wir jetzt nochmal, also wie so ein Labor, wie so ein Versuchslabor, das ist die andere Seite, also auf der Bühne macht wahnsinnig Spaß, aber die Proben machen auch sehr viel Spaß, weil man so ein Versuchslabor was ausprobieren kann, im besten Fall hat man etwas komplett Neues erschaffen, was man vorher gar nicht wusste, dass man es kann.
Ja,
oder so.
Das ist eigentlich was es in vielen Berufsfeldern gar nicht gibt, ne? Dass man die Möglichkeit hat, sich auszuprobieren, auszutesten, um dann den besten Weg zu gehen.
Ja, und man wächst tatsächlich mit seinen Aufgaben, also auch mit dem musikalischen, also wenn mir damals jemand gesagt hätte, du wirst dann irgendwann mal das und das machen, dann hätte ich so, oh, okay, mal schauen, ob ich das wirklich mache. Aber es ist toll, die Aufgabe, Herausforderung anzunehmen und auch selbst, wenn man denkt, ach, ich bin gescheitert an dem, aber es hat mich trotzdem weitergebracht, weil ich in dem Moment trotzdem festgestellt habe oder erfahren habe, diesen Weg kann man gehen und das bringt dich so weit und da ist aber doch eine Sackgasse. Vielleicht sollte man das nochmal anders überlegen oder anders anfassen. So vieles, ja, so, man bewegt sich dauernd in so ein Gebiet, wo man eigentlich noch gar nicht genau weiß, wohin führt's denn eigentlich und das macht Spaß.
Klingt gut. Ja. Ich möchte noch mal ein anderes Thema ansprechen, was in der Theaterwelt, aber auch in vielen Branchen, in vielen anderen Branchen zur Sprache kommt, nämlich das Thema Gender Pay Gap, also die unterschiedliche Bezahlung zwischen Männern und Frauen. Wie erlebst du das? Ist das ein Thema bei euch?
Es ist ein Thema, glaube ich, überall in der Kunst. Also jetzt bei uns konkret, also jetzt im kleinen Universum DNT, ist das, glaube ich, nicht so ein Thema. Also was ich so bis jetzt erfahren habe, weil Asko Weber da auch wirklich sehr drauf geachtet hat oder versucht hat, auf jeden Fall diese Lücke möglichst zu schließen. Und nach meinem Wissen, also ich kenne jetzt nicht alle Gehälter von allen Kollegen, aber nach meinem Wissen sind wir da gut aufgestellt. Also diese Lücke ist da bei uns nicht so groß gegeben. Die habe ich aber natürlich in anderen Häusern erfahren. Also es ist auch ein bisschen Zeit vergangen auch seitdem. Und was man auch aus der Filmbranche auch hört, selbst, also egal ob es jetzt im großen Hollywood oder auch in der deutschen Filmbranche, dass das immer noch ein großes Thema ist. Und auch Künstlerinnen, auch bildende Künstlerinnen zum Beispiel sind deutlich weniger vertreten. Also diese Pay Gap ist auch ein Stück weit eine Sichtbarkeitsgap auch. Die ist leider noch sehr groß, diese Lücke.
Ja, das Theater ist ja ein gesellschaftliches Spiegelbild und kämpft auf der Bühne oft so für Gerechtigkeit und Gleichheit. Und jetzt sieht man aber, auch wenn es jetzt in Weimar vielleicht, sage ich mal, soweit alles gut ist, aber im Großen und Ganzen eben doch, dass es hinter den Kulissen, dass da noch viel Entwicklungs- oder Entfaltungsmöglichkeit gibt, was diese Gender Pay Gap angeht. Denkst du auch, dass Frauenrollen, dass die Art und Weise, wie Frauenrollen besetzt werden oder überhaupt geschrieben werden, dass das auch einen Einfluss hat? Also dass, sage ich jetzt mal, Männerrollen einfach quasi eine andere Präsenz auf der Bühne finden und oder überhaupt, dass man hört ja oft und ich denke auch, man sieht es, dass Frauen, wenn die dann ab einem bestimmten Alter, wenn die ein bestimmtes Alter erreichen, dass es einfach schwierig ist für Frauen, da noch große Rollen auf der Bühne zu bekommen. Bei Männern scheint das nicht so zu sein. Denkst du, dass es da vielleicht auch so einen Zusammenhang gibt?
Mit Sicherheit. Also das ist, also in dem Sinne ist es ja kein Pay Gap, aber es ist auf jeden Fall ein Gap, was, das meinte ich mit der Sichtbarkeit auch, dass natürlich in der Weltliteratur hauptsächlich natürlich Männer an den Positionen sind, die also obwohl ob das, also es gibt deutlich mehr natürlich Männerrollen in, also in der Hauptrollen, Titelrollen, oder selbst wenn sie nicht Titelrollen sind, trotzdem sind das diejenigen, die am Drücker sitzen, also in Anführungszeichen. Und da ist natürlich bei den Frauen gibt's wirklich große Lücken, und also im Grunde genommen, man kann sie ja eigentlich nur in drei Kategorien, also in der klassischen Literatur unterteilen. Das ist die unerfahrene Jungfrau, also die alle wollen, die aber noch nicht geheiratet hat oder begehrt wird von allen. Dann gibt's die zweite Kategorie, das ist ja schon so wie Lady Milford zum Beispiel, die ja schon irgendwie verbraucht ist oder irgendwie wird dann zu Intrigantin. Das ist dann so, die eine ist die Heilige, das ist dann die Hure, und die dritte Kategorie ist eigentlich die Mutter. Und das war's. Und zwischen der Hure und der Mutter, die fast schon Großmutter meistens ist in den Besetzungen, gibt's nichts. Und das betrifft fast alle Frauen, die, keine Ahnung, man spricht immer noch davon, also über 40, dass es dann schwierig wird. Und das ist natürlich, es verändert sich langsam etwas, aber immer noch langsam. Und wir sollen einfach dranbleiben und weiter die Welt verändern, weil das entspricht nicht der Realität.
Ja, ne.
Und das ist, da hat wiederum, finde ich, Theater auch eine Aufgabe, weil welche Vorbilder setzen wir eigentlich jungen Publikum eigentlich vor? Also ist das nur, sind da Mädchen und Frauen zu sehen, die nur in diesen bestimmten Kategorien denken, oder was uns zum Beispiel bei Volksfeind, finde ich, sehr gut gelungen ist, durch diese Veränderung, dass man, also man kann heutzutage ja auch Männerrollen mit Frauenrollen besetzen, und das hat nicht immer mit Genderfluidität zu tun, sondern einfach, dass bestimmte Rollen, da spielt einfach Gender überhaupt keine Rolle, weil die sich mit Themen auseinandersetzen, die allgegenwärtig sind, und die eine Frau, die an der Macht ist, vielleicht genauso bewegt wie ein Mann. Das kann man, ohne nachzudenken, ohne dass man sofort denkt, ach, ist das jetzt, wollen wir jetzt eine lesbische Beziehung darstellen, weil im Stück ist das doch eigentlich, hat er eine Frau, jetzt spielt sie, aber nee, darum geht's überhaupt nicht. Also das, abgesehen davon, dass das auch kein Problem ist. Es ist also das ist der erste Schritt, dass man dann durchaus viele, das viel mehr aufsplittet und nicht so klassisch besetzt, sondern auch wirklich einfach sich neue Stoffe ranschaffen muss, und die müssen noch geschrieben werden, die müssen noch erarbeitet werden, die diese Gesellschaft widerspiegeln, und die Gesellschaft besteht nun mal zu 51% aus Frauen und 49% Männer. Und das, finde ich, sollte man auch als Spiegel der Gesellschaft, ist das unsere Aufgabe, das eigentlich zu übernehmen. Da hapert's noch ein bisschen allerdings.
Ja, du hast so ein bisschen meine Fragen vorweggenommen. Also sehr schön. Wäre das jetzt also so, dass jüngere Generationen oder neue Schauspielerinnen mehr Sensibilität auch für diese Themen haben, die wir jetzt gerade so angerissen haben?
Das haben sie tatsächlich schon. Also jetzt, wo ich fast schon voller Stolz beobachte ich junge Kolleginnen, die jetzt so frisch von der Schauspielschule kommen, und das ist, also ich kann ja mittlerweile wirklich sagen, das ist eine neue Generation, die kommt, die ein komplett anderes, auch bei den Jungs, also wirklich, also ich finde, dass die neue Generation, die jetzt kommt, dass die ein anderes Bewusstsein und Selbstverständnis haben von was geht und was nicht geht. Also was vor, keine Ahnung, vor 20 Jahren eben anders war. Was man sich erlauben kann, also quasi, was auch so, ja, als Anfänger zum Beispiel, Anfängerin, was kann ich, welche Rollen soll ich annehmen, welche Rollen soll ich nicht annehmen? Und man sagt, nee, das mache ich nicht. Und dieses Nein, das mache ich nicht, weil ich eine andere Auffassung von meinem eigenen Wert habe, von anderen Sachen, die das ist großartig. Also insofern, ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg, auf jeden Fall, dass sich was in positiven Sinne ändert.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie ist dein Blick in die Zukunft, was das angeht?
Naja, also wie gesagt, Entwicklung ist da, und die sollten wir auf jeden Fall verfolgen. Und also es entwickelt sich leider etwas langsam, finde ich, also für meinen Geschmack. Also das Thema bespreche ich oder bringe ich schon seit mindestens 10 Jahren vor, dass mir das irgendwie nicht passt. So, wann ändern wir das endlich?
Ja.
Nun passiert das gerade, das muss man ja positiv anerkennen. Und ja, weiter so. Es sei denn, es gibt ja die Gegenbewegung zu Gender und so gibt es ja auch. Und ich hoffe natürlich nicht, dass die Errungenschaften wieder eingebrochen werden.
Das hoffe ich.
Dass sie wieder abgeschafft nicht, ja. werden. Also das wäre richtig schlimm. Also das wäre eine zu große Erinnerung an 33.
Ja, 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 ja. Mit welchem Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit bist du denn aufgewachsen?
Naja, also ich glaube gemischt. Also einerseits, meine Mutter hat schon immer gearbeitet, mein Vater auch. Also das war jetzt nicht so, ich hatte jetzt nicht die Beispiele zu Hause, dass Mama ist Hausfrau und Papa schafft das Geld, sondern die haben beide ordentlich im Beruf, also waren ordentlich im Beruf und haben gearbeitet. Gleichzeitig natürlich ist die Gesellschaft noch sehr patriarchal geprägt und was gehört sich für ein Mädchen, was gehört sich nicht. Also das spielte doch schon eine große Rolle. Und ich habe aber damals auch schon bei gewissen Dingen habe ich gemerkt, ohne sie benennen zu können oder formulieren zu können, was mich gestört hat. Das, warum, also auch mit der Weltliteratur letztendlich, also ich dann relativ früh damit dann doch was zu tun hatte, habe ich auch gedacht, warum eigentlich? Also warum darf ich das nicht? Warum ist das den Jungs vorbehalten? Ich glaube meine Generation noch, also wir sitzen dann, und bei uns sitzt das noch relativ tief, glaube ich, mit Frauenbilder, Männerbilder und auch dieses, die Frauen müssen dann irgendwie doch gefallen, auch egal, ob es benannt wurde oder nicht, aber man hat es gespürt und irgendwie automatisch angenommen, bis man dann irgendwann mal sich angefangen hat, dann davon zu befreien oder daran auch irgendwie im schlimmsten Fall, also nicht ich, aber im schlimmsten Fall sind dann Mädchen auch daran zerbrochen und dass die dann dem Bild nicht entsprochen haben, aber Jungs genauso, das ist betrifft, glaube ich, beide auf jeden Fall. Ja. Also ich habe da auf jeden Fall mitgenommen noch die alten Bilder, glaube ich. Ja. Die sind tiefer drin, als man denkt.
Ja, das glaube ich. So, liebe Dasha, ich habe noch ein paar Fragen für dich.
Jetzt bin ich mal gespannt. Yeah.
Wir werden sie wahrscheinlich jetzt nicht alle schaffen. Es kommt drauf an, wie ausführlich du antwortest. Welche Themen werden dich für immer umtreiben?
Naja, einige Themen haben wir heute schon besprochen. Das ist, also die kehren immer wieder. Also diese Frauenbilder, Männerbilder, das ist auf jeden Fall ein großes Ding. Also was mich auf jeden Fall weitertreiben wird, auch nicht zuletzt, weil ich eine kleine Tochter habe und mich genau das frage. Also was ich mich damals selber gefragt habe als Mädchen und jetzt überlege ich natürlich, was kann ich anders machen, dass sie nach Möglichkeit nicht diese Fragen haben wird oder dass die für sie gar keine Fragen sind. Aber gleichzeitig werde ich sie natürlich auch nicht davon bewahren können, gewisse Dinge, gewisse Erfahrungen zu machen. Mhm. Also das ist zum einen. Ansonsten ewiges Thema Kreativität. Also was schafft man? Wie schafft man? Was ist die Erfüllung eines einer Erwartung in der Kunst oder wann schafft man so frei zu sein, etwas Neues zu erschaffen? Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Grundsätzlich Freiheit, das ist auch ein Begriff, was mich sehr viel bewegt und immer wieder aufs Neue. Also da sind so wiederkehrende Themen, glaube ich. So der Begriff Freiheit finde ich schon sehr kompliziert.
Ja. Wer hat in deiner Jugend unter dir gelitten?
Oh. Wer hat in meiner Jugend unter mir gelitten? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich meine Eltern. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich meine Eltern.
Okay. Was war eine der wichtigsten Enttäuschungen deines Lebens?
Wichtigste Enttäuschung. Das heißt, ich habe da was gelernt dabei.
Ja.
Die erste Trennung natürlich, die ist schon einschneidend verlassen werden. Hm. Das ist auf jeden Fall einschneidend. Hm.
Welche deiner guten Ideen haben sich als schlecht erwiesen? Also ich habe da auch ganz viele irgendwie. Ich denke, oh Gott, das war mal so toll gedacht und dann.
Hm. Jetzt muss ich nachdenken. Das ist, muss ich ein konkretes Beispiel wahrscheinlich bringen. Ja.
Kannst auch nochmal zurückstellen.
Dass ich später die beantworte.
Du meinst, wenn's dir einfällt.
Ja. Also ich kann es beantworten. Insofern auf jeden Fall gab es schon welche. Mir fällt gerade nur nicht so spontan ein konkretes Beispiel ein, was ich gedacht habe, ach, das ist ja besonders gut und dann ist es aber in die Hose gegangen. Vielleicht fällt es mir noch ein.
Okay, ich habe noch eine sehr interessante Frage. Was machst du komplizierter, als es eigentlich sein müsste? Du könntest auch sagen, ich bin überhaupt nicht kompliziert.
Das würde ich nicht sagen. Wenn ich das sagen würde, dann kommen ganz viele wahrscheinlich Beschwerdebriefe und sagen, was? Das stimmt doch nicht.
Ich habe dich aber anders wahrgenommen.
Genau. Ich glaube, meine Obsession mit Perfektionismus ein Stück weit. Hm. Also was mir selber schwer macht und mir selber manchmal im Weg ist oder und dementsprechend also viel schneller sich zufrieden geben mit etwas. Das kann ich, glaube ich, nicht so gut. Hm.
Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Singen?
weiß ich jetzt nicht.
Was lerne ich gerade? Ich gebe mir Mühe, auf jeden Fall geduldiger zu sein.
Ah,
auch mit, also manchmal bin ich total geduldig, so ist es nicht, aber nicht alles auszusprechen, was ich sehe. Da bin ich nicht gut darin und ich gebe mir Mühe, das immer wieder mehr vor Augen zu führen. Sagen, bitte halt einfach die Klappe.
Ich habe noch zwei Fragen. Welche Zeiten vermisst du?
Auf was sind die Zeiten bezug?
Whatever.
Ah, welche Zeiten? Jetzt aktuell vermisse ich unglaublich freie Zeit, in der auch so etwas wie Kreativität überhaupt entstehen kann. So ein Vakuum, dass man nicht so die ganze Zeit von einem zum nächsten etwas muss, sondern einfach nur mal sagen, ach, okay, ich lass etwas auf mich einwirken und habe Zeit, das zu verarbeiten und dadurch überhaupt ein fruchtbarer Boden wieder entstehen kann.
Genau, so Zeit und Raum einfach, ne, für Gestaltung. Und,
Ich glaube, das vermisse ich gerade aktuell am meisten.
Da würde sich jetzt noch meine Frage anschließen, wie sorgst du dich um dich selbst? Speaking of, wenig Zeit.
Nicht gut. Nein, nicht gut. Also meine Lehrerin hat irgendwann mal gesagt, nachdem ich eine Stimmbandentzündung hatte und 6 Wochen lang nicht spielen konnte, und das war wirklich auch anschneiden, also wirklich, was mir dann viel Zeit gegeben hat zum Nachdenken und die aber gar nichts machen konnte, ich gar nicht reden durfte. Und da hat sie gesagt, ich gehöre zu diesen Menschen, die pathologisch lernen. Also das heißt, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass es schon zu spät ist, und deshalb ist die Frage so mit Umsorgen, ich gebe mir Mühe, also durch diese Erfahrung weiß ich, wann es endgültig Schluss ist und ich denke so, okay, nein, jetzt muss ich jetzt mal Acht geben, aber es passiert mir trotzdem immer wieder, dass ich so ein bisschen über die Grenze hinausgehe. Das ist auch, was ich unbedingt noch besser lernen muss, was ich nicht gut kann.
Ja, gut. Naja, Dasha, wir sind schon fast am Ende. Wir haben jetzt noch die wichtigste Frage offen. Also wir sehen hier eine Knackwurst, gesponsert von TÜV-Leiber Apolda, und einen Fieber-Grußboten, gesponsert von Fieber Sweets.
Mhm.
Für was würdest du dich entscheiden?
Naja, eigentlich für keins von beiden.
Für keins von beiden.
Ja.
Ja, ganz traurig. Was machen wir denn jetzt?
Weil da ich Veganerin bin, kommen die eigentlich, weil ich glaube, das ist Nougat, oder?
Das ist Nougat.
Ja.
Hatte ich noch nie. Ich habe gedacht, wann ist das erste Mal, dass jemand sagt, eben, ich bin vegan oder Vegetarierin und so.
Schuldig, ich bin's. tatsächlich, ja. Also sonst, wenn das jetzt einfach bittere Schokolade wäre, dann hätte ich mich für Schokolade entschieden.
Okay. Aber dann machen wir das so, Dasha, bei unserem nächsten Treffen. Dann hast du dann die Wahl zwischen einer veganen Knackwurst und einer veganen Schokolade.
Oder einfach zwischen Gurke und Tomate.
Ja, wir gucken mal. Ansonsten, liebe Dasha, sehen wir uns am 15.12. im legendären Eiermannbau in Apolda. Das hatten wir bisher noch nicht gesagt, wo es stattfindet. Geht um 20 Uhr los. Mhm. Bis dahin. Und mit einer veganen Alternative. Ich freue mich sehr, hab vielen, vielen Dank und für dich alles, alles Gute.
Vielen Dank. Schön, dass ich hier da sein durfte. Und wir freuen uns, also Valentines freuen sich auch sehr auf Apolda.
Genau, wir verlinken das alles in den Shownotes. Dann bis bald. Ciao.
Ciao.
Sie hörten Praline oder Knackwurst mit Fanny Kratzer von der Volkshochschule Weimarer Land.